Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Sag mal, Stefan, du hast doch nochmal so aus dem Französisch noch, du hast ja Französisch damals gehabt, so ein Zungenbrecher, sag nochmal.
Ach, du meinst das mit den Dido, die na, die turn, den du, die dun, don?
Nee, den anderen.
Si un, si, si un, si bré, si, 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 si bré. Also wenn eine Säge eine Zypresse zersägt, dann zersägen sechs Sägen sechs Zypressen. Aber das klingt im Französischen gleich anders. Si un, si, si un, si bré, si, 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 si bré. Ja, aber das ist Reime, ich liebe Reime. Das ist sowas, merke ich mir. Merkst du dir, das ist nicht Reime, das ist schon ein Märchen, so Ruckidigu, Blut im Schuh und so. Also du kennst das ja.
Also ich kann mir höchstens hier aus die Deutschen, die konnte ich mir merken, weil ich als Kind natürlich auch gehört habe, selbstverständlich. Das habe ich schon noch parat.
Das ist schon für Kinder total wichtig. Du lernst ja mit Reimen, Sprachgefühl, Rhythmus und so weiter.
Ja, da fragen wir doch am besten mal jemanden, die sich noch viel mehr damit beschäftigt, die Fenja.
Fenja Wambold, Dozentin am Media Campus in Frankfurt.
Und langjährige Buchhändlerin.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, und dann mal Ene, Mene, Mu und raus. Oh, hallo, die Fenja ist da. Hallo Fenja, ich begrüße Fenja Wambold aufs Herzlichste, die uns heute ganz doll aufschlaut, nämlich über Reime, über Sprachentwicklung. Und zwar, wir fangen ungefähr so bei 1,5 bis 2 sowas da. Wir gehen jetzt ab 2 so ein bisschen, wo man schon mehr hat.
Genau, und wir sprechen auch über das Erzählen und natürlich auch über Bücher für diese Altersgruppe, wie die aussehen sollen, was da drin sein kann, was da drin sein soll. Sollte, über Illustration, was man halt alles so wissen kann und wissen sollte, wenn man sich mit der Altersgruppe beschäftigt.
Also ich habe Reime als Kind total geliebt. Ich weiß nicht, Fenja, ob es dir auch so ging. Kannst du dich an Kinderreime noch so erinnern, so Abzählreime?
Ja, hallo übrigens erstmal. Ich habe noch
hallo,
gar nicht
Hallo
gesagt.
Ja, hallo. Kannst du dich aus deiner Kindheit an so, das bleibt ja oft für ein Kind ewig lang haften.
Ja, aber genau, solche Reime, ich habe gerade heute Morgen überlegt, bei mir sind es ehrlich gestanden vor allem aber auch so bestimmte Bilder, die ich auch im Kopf habe, so die ersten Bilder, Fuchs übers Riesenmärchen, Mausemärchen, dieses in der Hand, also sind ganz viele Bilder, aber ich weiß noch, auch wenn das erst später kam, dass ich solche Wortspiele eben vor allem unglaublich geliebt habe. Also ich war wahnsinnig stolz, als ich sagen konnte, der Satan, Archäolygenialko, höllische Wunschpunsch. Das klang schon so toll und bestialisch.
Da war ich aber auch schon älter.
Genau. Ja, natürlich, aber,
ja, aber da liebt
ich habe das
immer
dann
noch.
Schon, ja, genau, und das ist so, genau.
Und frag mal, wie viele Erwachsene diese superkalifragilistisch aus
genau.
Mary Poppins unwahrscheinlich das also lieben und heute noch stolz sind, dass sie das in der richtigen Reihenfolge kriegen. Aber also ich entsinne mich bei solche Reime, die dann mit Fingerspielen zu tun hatten, also das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der liest sie auf und solche Sachen oder geht im Haus ins Bärchenuff, bleibt ein bisschen hocke und so weiter. Also solche Sachen, die bleiben mir ewig in Erinnerung. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ein Kind das so verinnerlicht, dass es einfach schön ist, das will diesen Reim immer wieder hören.
Genau. Das Witzige ist, ich habe euch ja schon beim letzten Mal erzählt, wir haben uns ja schon unterhalten, dass mich die Neurobiologie so unglaublich fasziniert.
Ja.
Und als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass man das sogar im Hirnscan sehen kann, dass wenn Reime gesprochen werden, dass dann bestimmte Areale schon schneller aktiviert werden. Das heißt, ich kann wirklich richtig sehen, was Reime im Kopf machen und dass ich dann bestimmte Wörter viel schneller abrufen kann. Das fand ich unglaublich faszinierend.
Aber das ist
die wissenschaftliche Seite und es macht wahnsinnig viel Spaß auch noch.
Also Reimen macht schlau.
Ja.
Naja, es muss ja auch dann ein Feuerwerk sein, was nicht sofort verglimmt, sondern offenbar ja auch nachhaltig wirkt und Kinder ja dann auch dazu anregt, es immer wieder zu machen oder zu wiederholen. Also es ist ja nicht nur ein verpuffendes Feuerwerk, sondern hat ja auch noch eine Wirkung.
Genau. Und es hat vor allem auch eine emotionale Wirkung, weil wenn man mal so ein kleines Kind sieht oder ihr wisst das bestimmt von euch selbst nicht auch noch, wie stolz man ist, wenn man das schon ganz schnell selbst aufsagen kann. Ne? Also die Kinder können ja dann ganz schnell selbst diese Reime aufsagen, bevor eine erwachsene Person das weiterliest oder so. Und das gibt einem ja auch ein tolles Gefühl. Also das finde ich auch total wichtig.
Ja, das ist ja wie wenn Kinder Memory spielen. Da hat man ja als Erwachsener auch keine Chance. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo Kinder ihre ihre Überlegenheit locker ausspielen können. Und das Gleiche funktionierte dann offenbar auch mit Reimen und mit der Fortschreibung von bekannten Sätzen, wenn sie da schnell sind und denken, ach, ich kann was, was die anderen nicht so schnell können.
Das, aber es ist, glaube ich, auch das Prinzip der Wiederholung, gerade wenn wir es in Verbindung mit Bildern sehen. Also ich kann mich gut erinnern, und ich habe damals echt gestaunt, weil ich dachte, meine Tochter hat das Schellenursli wahnsinnig geliebt. Also, und die konnte das so, also es war immer wieder. Und die 3,5 sowas. Und dann sagte die, jetzt lese ich dir das mal vor. Und ich dachte, ja, jetzt komm, ja, mach mal. Und die hat Seite für Seite umgeblättert, und wo ich dachte, hey, das gibt's doch nicht, ja. Weil immer wieder und so weiter, und dann gibt's ja teilweise schwierige Passagen, also wo es dann also fast poetisch so geht, er denkt und denkt in sich hinein, da fällt das Maiensess ihm ein und so weiter, hängt da nicht an der großen Glocke immer noch die großen Flocke immer noch dieselbe Glocke, aber durch diese Reime und immer wieder gelesen, die konnte dieses Buch plötzlich auswendig, und dann habe ich echt gestaunt und habe gedacht, boah, es war ja nicht gezielt nach dem Motto, das lernen wir jetzt mal auswendig. Überhaupt nicht, aber das ging von selber. Und das ist erstaunlich, was dann hängen bleibt.
Wenn du da mal das Buch nicht häufiger untergeschoben hast, als
Nein,
sie das haben
wollte.
Nein,
das war immer wieder rausgezogen, ja. weil es so ein Lieblingsbuch war. Weil ein Junge da, also vielleicht auch der Inhalt, ein Junge ist autonom. Also überhaupt ein Kind ist autonom. Mhm. Und ich glaube, das begeistert bis heute. Aber du hast ja auch so Bücher.
Genau.
Fenja.
Genau. Und ich wollte unbedingt, das habe ich schon vorher hier in der Sprechstundenpraxis sozusagen schon angekündigt. Ich wollte ein Beispiel auch nochmal erzählen, oder eigentlich zwei, weil das passt jetzt unheimlich gut, weil ich bin ein ganz großer Fan von Nadja Budde, die nicht nur völlig verrückt und ungewöhnlich und einzigartig zeichnet. Also allein da hat man schon ganz viel Spaß reinzuschauen, und zwar große und kleine. Aber sowas wie 1, 2, 3 Tier, ne? Und wo man auch immer so wieder irgendwas Tolles ergänzt auch, ne? Und Thema Wiederholung, was ich ganz klasse finde, und nicht nur ich mache das immer selbst mit Erwachsenen, die sich kaputt lachen, wenn wir Waschbär wäscht Wäsche. Also Susanne Strasser ist ja auch schon vielfach immer ausgezeichnet und ins Rampenlicht gerückt. Die hat tolle Konzepte so ab 2+. Und ich mache das immer, ne, dann wäscht ja immer irgendein Tier mit dem Waschbär, der wäscht dann immer was, mein T-Shirt, meine Hose. Und das wiederholt sich immer, aber es kommt auch immer wieder was Neues dazu. Also sie haben Überraschungen. Die Kinder werden bei der Stange gehalten. Es wiederholt sich etwas in Bildern und in Worten. Und im Schluss heißt es immer Wischwasch, ne, so rein, raus. Und dann, und jetzt ist die Wäsche sauber. Und dann kommt wieder irgendeine Frage, die gestellt wird, ne, dann wird irgendwie wieder was Wischwasch, wird wieder geschrubbt und so weiter. Und dann kommt auf der nächsten Seite wieder, und jetzt ist die Wäsche sauber. Und das ist in jedem Kurs, mit dem ich das mache, ist das Gleiche. Spätestens nach dem zweiten sauber kann der ganze Kurs mitsprechen. Mhm. Und ne, da sieht man sofort, das macht gleich zing, alle lachen, haben ihren Spaß, und es prägt sich sofort ein. Und wie er sagt, das ist kein kleines Strohfeuer, das ist ein richtig schönes Lagerfeuer irgendwann. Das bleibt einfach im Kopf hängen.
Weil du so sagst, Wäsche waschen. Ich glaube auch, das ist so wie Whisky-Mixer oder sowas. Also Wäsche waschen hat ja auch noch, und je länger diese Sätze sind, so dass man es vielleicht auch mal sich verspricht, und dann ist das aber lustig, weil man das, ja. Und dann ist das weg. Also da, mir gerade, wo du sagst, fällt mir ein, ich hatte mit Jugendlichen mal Theater gespielt und Theater geprobt, und dann so zum Sprechen hatte ich einen Satz, den die Wiener Burgschauspieler damals immer so als Übungssatz gesagt haben, wir Wiener Waschweiber würden wirklich weiße Wäsche waschen, wenn wir wirklich warmes, weiches Waschwasser hätten. So, und dann kannst du dir vorstellen, da geht natürlich mal ein Sch verloren und ein B und so weiter. Aber ein Riesenspaß halt immer auch dabei, weil das sind so, das sind ja auch solche Sätze, die bleiben einfach.
Ins für Hessen natürlich besonders schwer auszusprechen, wenn da viele SCHs drin sind, die der Hesse dann schön schleift.
Ah ja, steht aber doch gut. Besser als ich, oder?
Besser als
ich. Spätestens da ist immer meine Identitätsfrage geklärt.
Ja, ja.
Aus welchem Bundesland stammen Sie, Frau Wambold?
Bei uns wird ja gar nicht Wäsche gewaschen, sondern Waschgewäsche. Also gerade mal anders. Das ist für uns Kinder herausfordernd.
Macht es für Kinder noch schwieriger.
Aber die Nadja Budde, also das ist eine schon mal, das ist eine Pappe. Also ein Pappbilderbuch.
Aber da gibt es noch ganz viele andere.
In welchem Alter würdest du die einsetzen, diese Pappe von Nadja Budde?
Ich finde das bei der Pute schwierig. Also manche gehen wirklich schon ab 2, 3. Vielleicht, ne, wenn man so ein bisschen zählt, dann doch eher so Richtung 3. Aber wen ich zum Beispiel auch gerne mag, oder also was heißt ich, also ne, wo ich schon ganz viel positives Feedback auch bekommen habe, auch von Eltern, sind zum Beispiel von der Daniela Kulott, dieses Reim dich nett ins Bett und so weiter, weil die auch immer sehr eingängige Bilder hat, wo man sofort drauf anspringen kann und einfach witzige Reime hat. Also die zum Beispiel, ne, bei den Pappen, die geht auch schon unheimlich gut oft ab 2 zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt's ja noch die ganzen Verse und die traditionellen Verse, aber genau.
Die auch so sind. Und jetzt müssen wir das eine, glaube ich, ist Verlag Peter Hammer, die genau. Nadja Budde.
Genau, Peter Hammer, Nadja Budde.
Bei Peter Hammer, ja. Die Daniela Kulott.
Ist Gerstenberg.
Gerstenberg, genau. Also da würde man sie finden. Und mir fällt ein, es gibt, gerade wo wir jetzt so Weihnachtszeit haben, da gibt's, oh Gott, die Nichte mit der Fichte. Wie heißt, ach, jetzt komme ich, Christiane Pieper. So köstlich, die Nichte mit der Fichte. Also das ist so, das haben wenige, muss ich sagen. Das ist so ein Stil wie Robert Gernhardt und Wilhelm Busch. So ein ganz leichtes, ich weiß nicht, ich vermute mal, sie wird ewig daran gesessen haben, aber es kommt so leicht daher und es macht so einen Riesenspaß, diese Nichte mit der Fichte. Und so witzig, also da sind Kinder rundum begeistert. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, ob es lieferbar ist, aber es kommt mir jetzt nur. Gut, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry.
Nein.
Wir waren ja gerade bei den Kleinen.
Aber da muss ich jetzt was ein bisschen obszön, ja, weil Kinder haben da ja jede Menge Spaß dran. Also da muss ich natürlich auch bei Klett Kinderbuch weitermachen, aber das ist halt eben ne die höhere Altersklasse.
Ja.
Wie hieß denn nochmal, unter einer Fichtenwurzel hört ich einen Wichtel furzen.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Natürlich. Aber okay, das ist halt naja, natürlich Klett
Kinderbuch. Ja, da haben wir doch auch diesen Reimlust bei, was ja. Anke Kuhl gemacht hat mit diesen, und Moni Port, glaube ich auch, doch mit diesen, was man in den Grundschulklassen immer so reimt, also alle außer, alle liegen unter...
Alle Kinder.
Alle Kinder, das genau.
Das dann doch schon ein bisschen älter, das haben wir jetzt ein bisschen bei den Kleinen jetzt wegbewegt.
Wir schmeißen gerade ab.
Ja, aber das Prinzip ist doch dasselbe. Du suchst das Reimwort. Und wer vorher gut war, sozusagen mit dem Reim, der findet dann zu Gunther oder zu Bertha eben, dann ist halt Hertha, du findest dann das Reimwort. Und das macht, glaube ich, das macht in der Grundschule ja genauso noch Spaß.
Das zeigt ja auch die Steigerung, ne, dass wir bei den ganz Kleinen solche Alltagswörter haben. Also ihr hattet ja auch, ne, mit der Dunja Schnabel hattet ihr ja einen schönen Podcast. Mhm. Und habt ja, da ist ja sowas ganz Einfaches, ne, wie Hund, Katze, Maus, Haus. Mhm. Ne, also da merke ich ja bei den Kleinen, bei 2 sind das eben noch ganz einfache Reime, sind vielleicht noch irgendwie Alltagswörter. Das wollten wir uns ja auch anschauen für unsere Sprechstunde. Ne? Was ist so der Unterschied? Und es steigert sich dann Stück für Stück. Ne? Da gibt es immer mehr Feinheiten. Es gibt andere Wörter, die sich reimen, die halt nicht mehr vielleicht so unbedingt im direkten Alltagsumfeld immer zu hören sind. Ne? Und das ist ja auch das Tolle, dass man sich so Stück für Stück mehr reinsteigern kann bei diesen Reim- und Wortspielen. Und
ich glaube, einen Begriff haben wir noch gar nicht jetzt, den wir aber unbedingt reinbringen müssten, nämlich Rhythmus. Also das hat ja was mit Satzrhythmus, mit Reimrhythmus, mit, ja, vielleicht zu großes Wort, aber Sprachgefühl. Also man entwickelt in einem besonderen Sinne ein Sprachgefühl. Weiß nicht, wie du das siehst, aber da passiert ja was. Du kannst das jetzt neurologisch im mit dem Scan so scheibchenweise, wenn man im MRT liegt, sagen. Aber was passiert mit diesem das Sprachgefühl, Rhythmusgefühl? Wie sich das entwickelt, da würde ich gern von dir auch nochmal als Expertin, warum das auch wichtig ist.
Ja, also ich meine, jede Sprache vor allem hat ja auch ihren eigenen Rhythmus, ne? Also wir haben ja zum Beispiel die deutsche Sprache jetzt, ne? Also hat ja eine andere Betonung zum Beispiel auf anderen Silben, auf anderen Buchstaben als, was weiß ich, Chinesisch oder so, ne? Oder wenn man jetzt Farsi nimmt oder wie auch immer. Also das heißt Griechisch und so weiter. Also das heißt, jede Sprache hat so ihren eigenen Duktus auch, ihren eigenen Rhythmus. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön, dass viele sagen, mir hat sowas geholfen, um auch in eine Sprache, auch Erwachsene, die ich kennengelernt habe, um in eine Sprache reinzukommen. Und das gehört ja alles dazu, ne? Wie du sagst, eine Sprache hat bestimmte Laute, wie man sie ausspricht, aber halt eben auch so einen bestimmten Singsang. Deswegen sagt man ja das sogar bei Säuglingen. Das hat mich auch völlig fasziniert, dass man bei Säuglingen längst bevor die Wörter verstehen oder selbst geschweige denn sprechen können, dass sie aber schon nach mehreren Monaten ganz klar allein am Sprachrhythmus, würde ich auch sagen, ne, also an diesem Klang und Singsang schon zum Beispiel die Elternsprache oder verschiedene Sprachen voneinander unterscheiden können und sich dann irgendwann auf bestimmte Sprachen fixieren. Also allein das zeigt ja schon, wie sehr das Hand in Hand geht.
Und interessanterweise vom Rhythmus her, das geht sogar noch, also es geht schon los davor, bevor das Kind auf die Welt kommt. Ja. Also man genau. weiß tatsächlich, dass es da Unterschiede gibt und das Baby oder der Fötus das absolut mitkriegt. Und auch wenn es dann auch geboren ist, das eine erscheint ihm fremd, das reagiert ganz anders. Ich nehme gern bei in so Seminaren, sage ich gerne, stellt euch vor, Schwedisch, also das Stockholmer Schwedisch, was etwas langsam und behäbig so von der Art ist. Und jetzt ein italienisches, wo dann geht, ja. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass wenn das eine, also das Kind, was in Rom aufwächst, logischerweise hat einen ganz anderen Rhythmus immer als Background sozusagen, als wenn es jetzt in Stockholm aufwachsen würde und dass ihm das eine dann eher vertraut vorkommt und es dann leichter mitkommt als bei dem anderen. Das kann es natürlich alles lernen, aber das eine ist vertraut, das andere nicht. Das scheint immer dann logisch, ne?
Also das pränatale Hören.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ist ja auch manchmal so diese Idee, dass man Kindern ja auch schon Mozart vorspielt im ungeborenen Zustand und sie mit allerlei beschallt und besingt und ja auch schon mit ihnen sprechen sollte, um genau diesen Effekt ja auch über verschiedene andere Kanäle zu bekommen. Also quasi das musikalische Gefühl anzuregen oder mit Wohlklang zu füllen, dass man auch im Nachgang noch dann, ja, wer weiß, vielleicht hat es dann ja auch einen Effekt, wenn das Kind auf der Welt ist, dass es dann Mozart in einer gewissen Weise wiedererkennt oder es mit was Positivem verbindet. Und ja, alles Effekte, die man so genau nicht beschreiben kann, die aber womöglich in echt existieren.
Aber bei kleinen Kindern muss ich eigentlich, also wenn ich an Reime und an Rhythmus und an kleine Kinder denke, also gerade so 2-3-Jährige, die sind oft ja auch unglaublich mobil. Also ne, das ist so dieses, wo ja auch manche dann schimpfen, die hören noch gar nicht lange zu beim Vorlesen. Aber gerade mit Reimen, die können ja fast wie Lieder sein, ne? Oder man kann sich toll dazu bewegen oder vielleicht auch mal stampfen, ne? Oder Geräusche dazu. Und also ich finde, das kommt auch einfach unglaublich so dieser Altersklasse entgegen, vielleicht das auch wirklich mit dem Körper komplett auch mitzumachen. Also das lädt geradezu dazu ein.
Da gibt es ja im Kindergarten ganz viele Beispiele, wo man das mit Ton verbindet, mit Bewegung verbindet, mit Klatschen, Stampfen, wie du schon sagst. Und jetzt im Bilderbuch ist es, finde ich, aber nochmal eine Klasse, ich sage jetzt mal schöner, weil das Bild eben noch dazukommt und sich dadurch nochmal im Kopfkino eine neue Welt öffnet und das wird eben mit hinterlegt mit einem Rhythmus, also Sprachrhythmus. Und warum können Kinder bestimmte Bücher halt auswendig? Das sind fast immer die mit dem, wo es gereimt ist. Und das sind auch oft Lieblinge, wo es heißt nochmal, nochmal, nochmal.
Ja, oder wo halt wirklich viele Wiederholungen drin sind. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon sowas wie auch Gute Nacht Gorilla, ne? Das manchmal, ne, das sind einfach ganz simple Dinge, aber trotzdem, die funktionieren einfach, weil dieses Wohlgefühl, ich kenne das, ich kenne mich aus und ich weiß schon, was passiert. Das macht es nicht langweiliger, sondern vielleicht für uns Erwachsene manchmal komisch, aber das macht sogar fast spannender, ja, weil man ist schon so, ich weiß jetzt schon genau, ich freue mich schon, ich weiß schon, was auf der nächsten Seite kommt.
Oder du kennst wahrscheinlich noch 10 Minuten dann ab ins Bett. Auch der Moritz Solach.
Moritz, ja.
Da ist es auch so, dann kommt immer noch 9 Minuten, dann ab ins Bett. Und was da alles passiert, immer auf der Doppelseite, noch 8 Minuten. Und dann sprechen die Kinder eben auch mit und dann, was dann kommt. Ja.
Genau.
Aber es setzt natürlich jetzt voraus, dass da jemand da ist, der diese Bücher auch vorliest, der ja auch ein bisschen diesen Rhythmus vorgibt. Also wir haben ja jetzt immer die Situation, dass das ein Erwachsener begleitet oder ein Erwachsener mitmacht, um genau diesen Effekt ja auch zu erzielen, dass die Kinder das dann mitsprechen können oder dass die Kinder es mitsingen oder mitmachen. Also es braucht ja auch einen gewissen Anschub und eine gewisse Begleitung, damit das auch stattfindet.
Genau. Ja, und das ist halt, ne, also die Bilderbücher bringen diesen Anschub mit, aber wir hatten ja letztes Mal schon, als wir uns miteinander getroffen hatten, haben wir auch über Bilderbücher gesprochen, die die vielleicht auch gar keinen Text vorgeben, ne? Und dieses sich einfach hinsetzen und frei erzählen, so ein bisschen, ne, die Fantasie, die Gedanken, die Worte schweifen lassen, das ist eben auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da reinzukommen. Und wir hatten beim letzten Mal, haben wir ja uns zum Beispiel die, als wir uns zusammengetan haben, über die Wimmelbücher von der Rotraud Berner, die so ab 2 möglich sind, gesprochen. Silent Books wäre da ja auch ein Thema. Und ne, wie man dann seine Sprache drumherum gestaltet und was man zum Beispiel auch von sich selbst, vielleicht von der eigenen Familie oder ne, also einfach von seiner eigenen Kultur auch noch mit reinbringt. Das ist ja das Tolle, dass solche Bücher, die vielleicht auch gar keine Texte haben, ne, die vorgegeben sind, dass die diese Frei- und Spielräume eben lassen, um ja sich zusammen dann vielleicht doch mal hinzusetzen und ganz gezielt auch gemeinsam zu fabulieren. Bei Kleinen geht das natürlich nur mit einfachen Worten, aber ne, das steigert sich ja auch Stück für Stück.
Das sind natürlich immer Sprachanlässe, Sprechanlässe.
Ja,
so,
ganz genau.
Also diese Silent Books sind Sprechanlässe, die anderen, alles, was du eben gesagt hast. Und bei Reimen ja auch. Das sind ja so kleine Funken, die dann was in Brand setzen, hätte ich was gesagt. Also die dann was zum Lodern bringen. Also immer, es führt eigentlich, die Gemeinsamkeit ist, es führt immer zu Sprechanlässen, und die gibt's ja oft zu wenig, muss man sagen.
Ja, vor allem die bewussten Sprechanlässe. Ja. Ne? Also manche sagen ja, warum? Ne, man erzählt doch den ganzen Tag oder die Eltern erzählen mit dem Kind, aber vielleicht sagt man irgendwas oder mach mal dies, mach mal das, komm, hol mal, komm, geh. Aber das ist dieser große Unterschied, und das macht mich manchmal wirklich traurig, was du da, weiß ich, ne, wenn das so beiseite geschoben wird, wie viel das emotional auch macht. Also diese Verbindung von, meine Schüler im Campus, die sagen oft, ja, das ist Bonding, ne? Also das ist dieses das würden die halt so sagen. Ich hätte gesagt, das ist die Verbindung oder Quality Time fällt dann auch manchmal.
Ja, aber, Quality Time.
Ja, ne? Also, aber dieses, das ist halt der Unterschied. Das ist dieses, man nimmt sich ganz bewusst Zeit, die man sich füreinander, ne, also, und bei vielen geht die Zeit so schnell rum, ne, es ist viel Hektik im Alltag drin. Ich habe auch schon das Gefühl, dass es bei vielen Familien zugenommen hat. Vielleicht muss man auch mehr arbeiten, um überhaupt die Familie zu finanzieren. Manche sagen, ich habe überhaupt keine Zeit, ich bin total kaputt, ich schaffe das überhaupt nicht. Aber wenn das nur 5 oder 10 Minuten sind, also für die Familien, die viel zusammen lesen, die würden sagen, was, da fangen wir gerade erst an, aber selbst wenn man,
so
sind halt manche Maßstäbe.
Und für andere ist total
viel. Genau, und für andere ist es viel, aber das, also, ne, wenn ich so frage oft, wer kann sich noch an früher erinnern oder an was könnt ihr euch erinnern, dann sagen viele, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Bilderbücher das waren, welche Texte, aber ich weiß noch, es war unglaublich schön, weil wir haben dann so ganz, ne, wir haben zusammengesessen und ja, gekuschelt. Mhm. Jemand hatte richtig Zeit für mich. Und das wird eben oft unterschätzt. Also auch dieser emotionale Faktor von dem zusammen über Dinge sprechen und eben bewusst. Und das bleibt ja auch viel mehr im Kopf hängen. Und im Herzen, um es mal so zu sagen.
Da versuchen wir ja auch immer so ein bisschen gut zuzureden bei denjenigen, wo dann zwar das Bewusstsein da ist, dass Vorlesen ganz wichtig ist und dass das auch ganz schön ist, aber die dann immer mit dem Satz, ja, aber ich kann nicht so gut vorlesen, oder ach, das macht mir auch gar nicht so viel Spaß, vielleicht kann ich es nicht so richtig gut, oder ich habe immer das Gefühl, ein Hörbuch zu hören, wie da jemand einen Text präsentiert, und mein Vorlesen, das ist wie Tag und Nacht, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig gut machen. Und wir halt immer versuchen zu sagen, na, darauf kommt es ja gar nicht an. Das ist ja
man
genau
muss
das,
nicht
was
perfekt
du,
sein.
Genau, genau, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dieser Moment, dieses Miteinander sein, dieses Aufeinander, miteinander zu agieren. Und das ist ja der große Wert daran. Der muss ja gar nicht im perfekten Vorlesen sein oder in der perfekten Ausformulierung von Versmaßen sein, sondern es ist erstmal auch dieses Gemeinsamsein und sich die Zeit nehmen, aus dem sich dann viel entwickeln kann.
Genau. Und die Sprache, wie gesagt, ist ja dann auch eine gemeinsame, ne? Also die dann einfach hängen bleibt. Und wenn man so in Studien manchmal reinschaut, ne, wird dann gesagt, naja, was machen Sie denn alternativ? Oder ne, viele gucken sich zum Beispiel halt einfach Bilder an, ne? Oder aus der Familie oder erzählen drüber. Also, und das ist ja genau das. Also, das ist eine emotionale Verbindung. Ich schaue mir Bilder an und dann beschreibe ich die halt mit den Worten, die ich habe. Aber es ist ein ganz bewusstes Austauschen.
Ich glaube, aus Sicht des Kindes ist es erstmal diese wunderbare Erfahrung, jetzt nimmt sich jemand Zeit für mich.
Genau.
Und da ist auch nichts anderes, was dazwischen geht. Man kann ganz viel anderes nebenbei machen, bei vielen Tätigkeiten. Aber wenn man mit dem Kind ein Bilderbuch blättert, das ist so gut wie unmöglich, noch irgendwas so richtig nebenher zu machen. Das geht nicht. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum Kinder eben oft mit irgendwie eins aus der Kiste, aus dem Regal ziehen, ein Bilderbuch und sagen, komm, wir gucken jetzt an ein Bilderbuch, weil das eben dann auch heißt, entweder die Mama, der Papa oder irgendeine Bezugsperson, die da ist, die guckt jetzt mit mir, wir schauen das an und wir tauchen auch im Idealfall, das könnte man auch sagen, ab wann taucht man in eine andere Welt ab, ja? Ab welchem Alter wird das wirklich als ein Abtauchen in eine andere Welt? Aber das geht relativ schnell, weil Kinder auch in dieser magischen Phase sind, dass sie das auch schön finden, diese Bilderbuchwelt eben. Plötzlich sind sie inmitten von, wenn man denkt, genau, wo die wilden Kerle wohnen, dann sind sie mitten auf dem Schiff, auf der Insel, auf was auch immer. Ne?
Es geht ja im Grunde fließend. Kann man ja gar nicht so ganz genau festlegen, wann man da so tief in diese Bücher eintaucht oder aus der Situation heraus, wenn man sie denn schafft. Ich habe gesagt, es ist immer so ein stummer Schrei nach Liebe, wenn man mit so einem Bilderbuch ankommt und sagt, so, jetzt lies mal vor.
Oh. Ein stummer Schrei nach Liebe. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber.
Ja, das waren die Ärzte.
Ja. Ah, ja, genau. Ja,
das passt in dem Zusammenhang eigentlich ganz gut, wenn man so sagt. Das ist so der Anlass zu sagen, jetzt hole ich euch aus eurem Alltag in meinen rein, lies mir doch mal was vor, lies mir das Buch doch wieder vor oder sowas.
Ja, vor allem für die Kinder, wenn die noch so klein sind, ist das ja auch alles so, wie du schon gesagt hast, ne, in der Fantasie, das fühlt sich dann auch ganz echt an und man ist dann ganz verbunden vielleicht auch mit irgendwelchen Charakteren, die man ins Herz geschlossen hat oder die man ganz stark findet in irgendwelchen Büchern. Ne? Also gerade wenn die noch so klein sind, dann kommt das ja auch nochmal dazu. Also das funktioniert ja auch, wenn man sich drauf einlässt.
Man müsste jetzt nochmal festhalten, finde ich, was die Vorzüge von so einem Bilderbuch sind, jetzt im Gegensatz zum Film. Da kann man ja auch sagen, ach guck mal, die setzen wir vor den Fernseher, da passiert ja auch was, da kann ja auch gucken, da wird ja auch gesprochen. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, die eigene Zeit des Kindes. Das hat beim Betrachten seine eigene Zeit. Wenn das diese Doppelseite eines Bilderbuchs sich anschaut und dann sieht es schon, wenn es fertig gesehen hat, blättert es um oder gibt einen Impuls weiter. Und es braucht so lange, bis es das gesehen und erfasst hat. Beim Film, es hat keine Möglichkeit zu sagen, stopp, es war zu schnell, ich sehe zu schnell, das rauscht vorbei. Es hat keine Möglichkeit des Innehaltens und diese, manchmal sind es nur ein paar Sekunden, 5, 6, 7 Sekunden, aber diese Sekunden braucht es, um das Gesehene zu verinnerlichen, zu verarbeiten und dann weiter zu können. Und das kann beim Film unmöglich passieren und deswegen ist eben das Bilderbuch unschlagbar weit vorn, was die Entwicklung eines Kindes dann auch sprachlich, wie du schon sagst.
Das geben wir aber den Vorlesenden auch mal mit, weil ich doch den einen oder anderen da mir vorstelle, der dann, wenn er die Seite gelesen hat, sagt, so fertig, nächste Seite.
Richtig, genau.
Und dann nicht wirklich diese Perspektive des Kindes einnimmt, sondern seine und sagt, so jetzt haben wir 10 Minuten vorlesen und dann muss ich jetzt mit dem Buch auch durch. Das ist ja damit überhaupt nicht gemeint. Dann bist du ja fast wie im Film, wie im Film oder im Fernsehen, wenn du sagst, naja, jetzt lese ich mal jede Seite ratzfatz durch und du kommst jetzt mal so mit, wie ich vorlese. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass der Zuhörende das Tempo bestimmt und nicht der Vorlesende.
Genau. Und das ist ja auch das, was, das nennt man ja diese Joint Attention. Also da wird ja auch immer wieder in der Forschung, da wird über darauf Wert gelegt, dass es klar ist, ne, diese geteilte Aufmerksamkeit. Und das ist ja genau das, dass man eben nicht als Erwachsener, ne, alles oder wie auch immer Großes eben, alles vorgibt, sondern also dass man darauf achtet, wohin guckt das Kind eigentlich gerade. Ne? Also dass man wirklich auf das Kind eingeht und sich davon auch lenken lässt. Und es ist einfach die Interaktion. Das fehlt ja, wenn ein Kind vor einer Serie sitzt zum Beispiel, dann abgesehen davon, dass das Gehirn ständig beballert wird, ne, das ist dann Feuerwerk, aber das wird nicht aktiv erzeugt, sondern ne, das ist, findet einfach statt, weil ständig Bewegung da ist, ist ständig ein neuer visueller Reiz. Genau, also inhalten kann man nicht, aber es kommt ja nichts Eigenes und es kommt vor allem keine Interaktion, also es verpufft halt eben. Ne? Und wie du schon sagst, das ist natürlich ein großer Unterschied. Das gibt es dort nicht. Es gibt keine echte Interaktion. Also eigentlich gar, es gibt gar keine Interaktion. Und eben, ne, wenn jemand vorliest, genau das. Das denken ja viele. Ja, ich muss jetzt vorlesen. Aber deswegen bin ich manchmal schon so ein Freund, ne, wenn die Bilder auch von sich viel erzählen, so dass man von den Bildern ausgehend fast schon gezwungen ist, ne, auch als Großer, mit dem Kind drüber zu sprechen, drauf einzugehen.
Es gibt ja auch Untersuchungen, die eben zeigen, dass, also wenn ein Kind die ersten 5 Jahre sehr viel Medienkonsum hat, dass es sich dann erstmal mit diesem ruhigen Betrachten eines Bilderbuchs, wenn es vorher gar nicht eingeübt ist, erstmal schwer tut, weil es damit nicht zurechtkommt, ne? Weil das erstmal fremd ist, ja, und es eigentlich gewohnt ist, dass ständig, wie du schon sagst, die Neuronen müssen feuern. Also eigentlich ist es ganz viel Input von außen gewohnt und versteht dieses Medium erstmal gar nicht.
Ja, und vor allem, ich hätte die Studie dazu mir nochmal gemerkt. Es war ganz toll auf Arte, war ganz tolle lange Doku. Das ist eine ganz große Langzeitstudie. Da geht es eben auch um digitale Medien und was die machen. Und da ging es vor allem auch nochmal um das Thema Wortschatz, Sprachschatz. Und der ist so viel ärmer, wirklich, wenn man nur digital unterwegs ist, wenn man einfach nur Videos guckt mit den Kleinen, gerade bei den Kleinen, also in den ersten Jahren, ist das vom Wortschatz her ganz anders, wenn man bewusst drauf eingeht. Und das ist, also wenn ich mir überlege, über wie viele Wörter man automatisch vielleicht auch einfach redet, ne, wenn man sagt, wenn einem klar ist, das versteht das Kind gar nicht, das Wort, ne? Und dann erklärt man das vielleicht und so baut sich das immer mehr auf. Das geht ja dann in die Höhe.
Du kennst wahrscheinlich, fällt mir da ein, eben diese Trippeltrappeltreppe, dieses Gedicht von Jan Konefke. Und wo das auch mit den Worten, man kennt gehen, man kennt laufen. Und das ist so ein Gedicht, wo es eigentlich um eine Treppe geht. Und dann heißt es, diese Trippeltrappeltreppe. Tappen, tappen, treten, treten, hoppeln, hoppeln, hopsen, hopsen, stolpern, stolpern, poltern, poltern, toben, toben, stapfen, stapfen, schreiten, schreiten, springen, springen, kriechen, kriechen. Also was für eine Vielfalt, es ist immer nur eine Bewegung und dann geht das so weiter, die müssen, man weiß nicht, welche Tiere diese Treppe hochkriechen, aber mit jedem Absatz mehr ist es, wo man dann Tatzen und Hufe und all das und dann lernt man so viele Verben, scheuchen, scharren, schieben, zerren, stoßen und so weiter, also das ist ein Feuerwerk, aber für dieselbe Bewegung, wenn man sagen, hat, wenn das die Kinder sich ein paar Mal angehört haben und das macht dann Spaß, das auch mitzusprechen, haben die statt gehen und laufen, haben die 10 andere Synonyme oder Worte, wo sie aber auch sogar die Bedeutungsunterschiede haben. Also all das leistet eben ein Gedicht, ein Reim, ja, so unscheinbar, dass da herkommt, aber das leistet es.
Ja, und vor allem, das ist, ich weiß, dieser Bogen ist jetzt ganz weit gesponnen und manche halten das auch vielleicht für ein bisschen verrückt. Alle, die in der Lese-Sprachförderung drin sind, finden es nicht verrückt. Aber gerade dieses, wenn man jetzt den Bogen weiter zeitlich spannt bis in die Schule, auch von mir aus weiterführende Schule. Und ich kenne so viele auch Lehrkräfte, die sagen, ich habe wirklich das Problem, meine SchülerInnen verstehen die Texte auch in Mathe oder in was weiß ich, in welchen Fächern nicht mehr. Also es muss gar nicht Deutsch sein, sondern die verstehen die Aufgaben nicht, weil sie Wörter nicht mehr kennen, ne, die wir für selbstverständlich haben. Und man sagt, was? Ne, sowas wie Böschung zum Beispiel. Und das ist auch, also das ist, ne, das würde ich mir auch manchmal wünschen, dass einem vielleicht klar wird, dass es sind so viele Aspekte, das ist das Emotionale, aber auch der Wortschatz, je präziser ich mich ausdrücken kann, ne, je reicher die Sprache ist. Wir denken auch darüber nach, dass, ja, dann ist es reizvoller literarisch oder sprachlich, aber ne, so mal ganz scheinbar simple Dinge, die aber später so wichtig sind, dass ich mit Texten später auch klarkomme. Je größer mein Wortschatz ist und sich Stück für Stück aufbaut, ne, dann geht das ja ganz schnell, desto besser kann ich auch, komme ich einfach in der Welt zurecht. Ich verstehe einfach mehr. Und ich kann vielleicht auch relativ früh als Kind dann auch zum Beispiel Sorgen, Ängste, Wünsche ausformulieren, wenn ich keine Worte dafür habe, wie soll ich es denn zeigen?
Weil das spiegeln ja im Grunde auch die Studien wieder, wenn es um die Vorlesestudie geht oder sowas, dass bei vielen, vielen Eltern dieses Bewusstsein gibt. Aber immer so, wie heißt es immer so schön, es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Umsetzungsproblem. Also der Glaube daran, dass das Lesen und Vorlesen wichtig und der Entwicklung von Kindern förderlich ist. Das ist, glaube ich, allen bekannt. Aber ich glaube, was wirklich dringend gebraucht wird, ist die Unterstützung, dass man es auch tut.
Obwohl ich trotzdem das Gefühl habe, dass viele, die nicht so mit dem Lesen verbandelt sind, oft eher so an das Lesen an sich, ne, also an die Schulzeit denken und so weiter und gar nicht so an die ganz, ganz Kleinen. Also wir sind ja eigentlich bei so anderthalb, zwei gestartet und das meine ich eher, ne. Deswegen sage ich, dieser Bogen, der kommt manchen zu groß vor, aber das ist halt der Start, und der ist halt nicht zu unterschätzen. Und weil du sagst, klar, ne, die Anlässe schaffen, also ich glaube, viele, also ne, in den Studien wird ja auch oft ne, so diese Antwort, mir ist das zu anstrengend, ich habe zu viel Stress, aber halt auch, ich kann das nicht so gut.
Also genau, das Zauberwort heißt ja eigentlich trainieren. Hier ist es ein spielerisches Sprachtraining, wo man Worte und Leserichtung und sowas ja alles schon auch mit macht. Und es gibt letztlich ist es so, es kommen alle in der ersten Klasse kommen alle zusammen, die haben alle denselben Lehrer und bei den einen, da ist nach einem Jahr, da kann man schon kleine Sätze lesen und bei den anderen tut sich erst am Ende des dritten Schuljahrs was. Und wenn man dann schaut, ja, warum ist das denn so, dann fehlen genau diese Vorerfahrungen, die du, Fenja, eben beschrieben hast. Also was da mit Reimen, mit Sprache finden, mit Sprachgefühl, mit Rhythmus von Sprache, von Sätzen, das fehlt alles. Und es gibt in Gießen die Erziehungswissenschaftlerin, die, wie heißt sie, Elisabeth von Stichow, die mal gesagt hat, all diese Dinge müssen eben nachgeholt werden. Mhm. Und das geht eben nicht innerhalb von einem ersten Schuljahr, sondern das braucht dann drei Schuljahre, wo die aber schon verzweifelt sind, nach dem Motto, ich lerne es ja nie. Aber all diese Dinge, die du eben so wunderbar beschrieben hast, was es alles tut, dieses harmlose Bilderbuch betrachten, ja, was es leistet, dieses Sprachgefühl, das müssen die in drei Jahren dann alle mal, und dann sind sie schon gut, nachholen. Und wer es vorher hat, ist klar im Vorteil.
Ja, und du hast vorhin gesagt, sie müssen, ne? Und deswegen, weil ihr eben auch gesagt habt, diese Sprachanlässe oder es muss geschaffen werden, naja, klar, ne? Also eine gewisse Bereitschaft muss natürlich schon da sein, aber auch die Lust einfach, ne, mit Sprache was zu machen, auch zusammen zu lesen oder lesen setze ich in Anführungsstrichen, ne? Also wir haben das da.
Aber sind Bilderbuch wir uns betrachten ja ist ja lesen
genau,
schon. Ist
ja, genau,
Anfang.
Genau. Ja, aber auch das verstehen ja viele schon falsch, ne? Die denken, Buch heißt immer Text vorlesen. Das ist wirklich gerade bei denen, die gar nicht lesen oder so, ist das oft noch sogar fester verankert. Aber ne, deswegen hatte ich auch zum Beispiel, was ich unglaublich liebe von den Schmitz aus dem Kunstmann Verlag, das kann wo mir helfen. Ja, die Geschichte, ja, genau. Ja. Ne? Das ist jetzt schon älter, aber ich finde, das ist nach wie vor, ich habe auch letztes Mal gelesen, 60.000 verkaufte Exemplare immerhin.
Ja, und ja,
ja. Finde ich nämlich auch, wollte ich gerade mal sagen, ne? Und wer das nicht kennt, ne, so die Geschichte von einem Elefanten, der halt ne über seinen Rüssel stolpert und dann ist er halt ganz krumm und dann kann er mir helfen und dann läuft er zu den verrücktesten Tieren, Ameisen, Bär, Schweinen und naja. Und
Kinder imitieren das ja wahnsinnig gern.
Genau, und das ist so, ne, da ist Lesen halt auch nicht oder Sprache ist da nicht so ernst genommen, ne? Also das da ist halt eben das Spiel und der Spaß, Spielspaß, Spannung,
ja.
Steht ne, im Vordergrund. Grund. Und das ist auch, ich glaube, das ist was, das sind auch so Anlässe, die lockern das Ganze auf. Ja, das ist nicht so dieses, ich muss das jetzt irgendwie. Und wenn man das falsch macht, ist es eher witzig. Ja, dann kann man sich zusammen kaputt lachen und nee, das muss man ja anders aussprechen. Halt mal gerade die Nase zu. Ne? Also das finde ich auch wichtig, dass man auch solche Bilderbücher hat, die nicht so, ne, also die einfach so ganz locker daherkommen, wo man mit Quatsch machen kann und was man da letztendlich ein Gespür für Sprache entwickelt, ne, also Kampf, wo was passiert, wenn ich den Mund verändere oder nur die Nase zum Beispiel, wie hören sich Buchstaben an und ich glaube so dieser Spaß an Sprache, das ist auch ganz elementar, um
da lernt man am meisten.
Schlüssel.
Da lernt man am meisten. Also wir haben jetzt ganz viel Wichtiges erfahren, nämlich auf was man alles achten sollte und warum Reime so wichtig sind. Und ich glaube, wir sollten irgendwie eine kleine Leseliste machen. Mhm. 10 Bücher können wir nachher noch gerade mal überlegen. Aber wir sollten 10 Bücher finden, die wir einfach als Leseliste mitgeben. Leseliste ist nicht schön, aber als
eine bunte Bücherkiste, aus der man mal rausziehen kann,
wo wir sagen, hey, da gerade mit Reimen, wo wir sagen, hey, da, die sind toll, da habt ihr auch Spaß dran.
Darf ich noch ein, wegen der Leseliste würde ich gerne noch eins, weil was unsere Zuhörerschaft ja jetzt im Moment noch gar nicht weiß, vielleicht hört die uns nächstes Jahr im Frühling oder wann auch immer, aber ich würde gerne was Bilderbuch-Quatsch, weil manche beschweren sich und sagen auch von Kolleginnen, die sagen, ach, es sind so viele Bilderbücher, die haben eine feste Botschaft und da geht's immer um Moral oder wie auch immer. Und wenn wir schon mal sagen, wir wollen es ein bisschen auflockern, es gibt nämlich jetzt dieses Jahr für die Weihnachtszeit, gibt es das jetzt wiederum der von Hacht Verlag, gibt es von dem phänomenalen Duo Mac Barnett und John Klassen, gibt es Wie kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein? Und da gibt es zwar keine Reime in dem Sinne, aber es gibt auch viele Wiederholungen, weil sich quasi der Betrachter immer wieder ganz verrückte Fragen stellt. Wie macht der Weihnachtsmann das? Also quetscht, macht er sich ganz klein wie eine Maus? Oder helfen die Rentiere nach, die stopfen ihn um rein? Oder ist er wie Gummi und wurschtelt sich durch? Also es ist unglaublich witzig. Und das fördert zum Beispiel auch das Fabulieren. Und dann hat man ein bisschen Text, das ist so ungefähr 3. Aber auch das schafft ganz viele Gesprächsanlässe, weil man selbst als Erwachsener fragt man sich dann, wie könnte der denn noch durch den Schornstein kommen? Und dann wird es noch verrückter und sowas finde ich auch absolut großartig. Das macht mit Kleinen super viel Spaß.
Naja, und wir wissen ja auch, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Also
ganz genau.
Und daher
ganz genau.
Hat das Buch ja eigentlich immer Saison.
Richtig.
Man muss es halt nur manchmal ein bisschen liegen lassen, aber es kommt.
Vielen Dank, dann machen wir das nächste Mal, müssen wir dann beim erzählenden Bilderbuch, dann gehen wir nochmal ein Jahr weiter und wir finden auch da viele spannende Aspekte, über die wir uns unterhalten. Vielen Dank, dass
ganz
du dir die
sicher.
Zeit genommen hast, Venja.
Ja, danke.
Ja, danke für den Austausch. Und allen Zuhörern viel Spaß beim Weiterschauen und zusammenlesen und erzählen. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.